Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute einen ziemlich provokanten Text an, den du uns geschickt hast.
Ja, hallo.
Eine Satire mit dem Titel Politologie von Kurt O. Wörl. Und der Text, der geht direkt in die Vollen.
Absolut.
Er stellt die Frage, was machen Politikwissenschaftler eigentlich den ganzen Tag und was bringt uns das in unserer Demokratie?
Genau.
Unsere Mission für die nächsten Minuten ist es, diese scharfe, diese humorvolle Kritik mal so richtig auseinanderzunehmen. Wir wollen verstehen, welches Zerrbild hier gezeichnet wird und warum es, Hand aufs Herz, vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle einen Nerv trifft. Okay, packen wir das mal aus.
Ja, und es ist wichtig, das gleich am Anfang zu sagen, dass hier wird keine pauschale Verurteilung einer ganzen Wissenschaft. Wir nehmen uns den Text vor, eine Satire, die er per Definition zuspitzt und übertreibt.
Natürlich.
Aber der eigentliche Clou an der Sache ist doch, wie dieser Text eine bestimmte öffentliche Wahrnehmung von Experten auf den Punkt bringt.
Mhm.
Du kennst das vielleicht. Man schaltet eine Talkshow ein, da sitzt ein Experte und am Ende ist man irgendwie auch nicht schlauer, nur beeindruckter von den komplizierten Wörtern.
Oh ja.
Wörl hält dieser Expertenkultur einen Zerrspiegel vor. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Er schmeißt einen ja auch direkt rein, ohne Vorwarnung. Mit einem Bild, das sofort hängen bleibt.
Absolut.
Die Politologie, schreibt er, ist wie der Beifahrer, der nach einem Unfall aus dem Rack klettert, sich den Staub abklopft und ruft, ich hab's kommen sehen.
Puh.
Das sitzt. Er nennt sie auch den Notar der Geschichte, der nur noch beglaubigt, was alle eh schon wissen.
Aber mit Fußnote.
Genau, nur eben mit einer Fußnote und in einer Sprache, die keiner versteht. Das ist die Ausgangslage. Ziemlich steil, oder?
Absolut steil. Das ist quasi die Grundthese des gesamten Textes, die Politikwissenschaft als eine Disziplin der Rückschau.
Ja.
Sie ist nicht am Steuer, sie gestaltet nicht, sie sitzt nicht mal auf dem Beifahrersitz und liest die Karte, sondern sie sitzt hinten und kommentiert die Fahrweise. Das ist ein extrem starkes, sehr passives Bild, das er da zeichnet.
Und er bleibt ja bei diesen Bildern. Um diesen reaktiven Charakter zu vertiefen, nutzt er einen Vergleich, den wahrscheinlich jeder sofort versteht.
Mhm.
Die Politologie sei wie der Wetterbericht, der dir gestern Abend perfekt erklärt hätte, warum es den ganzen Tag geregnet hat.
Ja, super.
Super interessant, nur hättest du die Info halt morgens gebraucht, um zu wissen, ob du einen Schirm einpacken sollst.
Genau das.
Es geht also immer um die Analyse des Geschehenen, nie um eine brauchbare Voraussage. Er sagt, sie liefert keine Prognose, sondern
Einordnung.
Einordnung, genau.
Ja, und bei diesem Wort Einordnung hakt er sofort nach und nimmt es genüsslich auseinander. Denn das klingt ja erstmal gut, oder? Einordnung, Kontext.
Ja, klar.
Das ist es doch, was wir von Experten wollen in einer unübersichtlichen Welt. Aber der Text dreht das um und definiert das total zynisch.
Okay.
Einordnung sei das, was man tut, wenn man nicht mehr helfen kann. Bumm.
Das ist hart. Das klingt ja, als wären Politologen im Grunde machtlos oder zumindest als wollten sie sich nicht die Finger schmutzig machen.
Exakt, das ist der Vorwurf. Es ist eine Analyse aus dem Elfenbeinturm, die keine Konsequenzen hat.
Richtig.
Thiere behauptet, Politologen könnten jedes Wahlergebnis, egal wie überraschend, im Nachhinein so erklären, dass es aussieht, als wäre es nie anders möglich gewesen.
Ja, das kennt man. Die Wahl von Trump oder der Brexit.
Genau. Plötzlich hatten alle Experten 5 Gründe parat, warum das absolut zwangsläufig so kommen musste.
Mhm.
Der Text unterstellt, dass hier nachträglich eine Logik konstruiert wird, die es vorher gar nicht gab. Das ist eben nicht vorausschauende Gestaltung, sondern rückblickende Rechtfertigung. Man schafft Ordnung im Chaos, aber erst, als das Chaos schon angerichtet ist.
Okay, wenn die Analyse also immer nur rückblickend ist, was sagt das über die Leute aus, die sie betreiben? Welches Bild zeichnet der Text von den Politologen als Personen?
Ah, das ist der nächste Schritt.
Er beschreibt sie als
ein Mensch, der viel weiß und wenig riskiert. Beobachter des Machtbetriebs aus ganz, ganz sicherer Entfernung. Und er verortet sie an einem sehr speziellen Ort. Nicht links, nicht rechts, sondern, und das ist ein wunderbar satirischer Begriff, im diskursiven Zwischenraum zwischen Haltung und Hashtag.
Ha.
Das ist eine brillante Beschreibung für diese schwebende Position. Man ist überall und nirgends.
Okay.
Man hat zu allem eine Meinung, aber keine Position, die einen wirklich angreifbar machen würde. Man ist quasi der professionelle Kommentator auf der Tribüne, der nie selbst mitspielen muss.
Und deshalb auch nie ein Foul begehen oder ein Tor kassieren kann.
Exakt.
Ah, jetzt verstehe ich den Punkt. Es geht also gar nicht darum, ob sie links oder rechts stehen, sondern darum, dass sie überhaupt nirgends stehen und sich so unangreifbar machen.
Genau.
Und wie machen sie das? Laut Text, vor allem durch ihre Sprache.
Ja, die Sprache ist das wichtigste Werkzeug. Du erkennst den Politologen, so der Text, an seinen typischen Sätzen.
Okay, ich bin gespannt.
Und ich bin sicher, wenn du jetzt die Augen schließt und an die letzte politische Talkshow denkst, hörst du sie auch. Da wären zum Beispiel: Diese Entwicklung war absehbar.
Klassiker.
Ein Satz, der immer stimmt, wenn die Entwicklung da ist. Oder der große Klassiker: Die demokratische Resilienz ist bedroht.
Ja, wann ist sie das nicht?
Und mein persönlicher Favorit? Die Mitte bröckelt.
Ach. Ja, die bröckelnde Mitte. Die bröckelt gefühlt seit 30 Jahren, ununterbrochen.
Immer.
Es ist wie ein Bingo-Spiel, man könnte Kärtchen machen für die nächste Talkshow-Runde. Transformation.
Systemvertrauen.
Demokratieverdrossenheit. Wer als erster eine Reihe voll hat, gewinnt.
Absolut. Und was Wörl hier im Grunde beschreibt, ist, dass diese Sprache ein Nebelwerfer ist.
Mhm.
Sie klingt unglaublich wichtig und akademisch, aber sie schafft vor allem Distanz. Wenn du von disruptiven Transformationen sprichst, musst du nicht sagen, Firma X macht dicht, Tausende verlieren ihren Job und die Politik hat komplett versagt.
Stimmt.
Das erste klingt nach Analyse, das zweite nach Verantwortung. Und der Text wirft den Politologen vor, sich konsequent für die erste Variante zu entscheiden.
Und er dreht den Spiel hier auch um. Er fragt nicht nur, was sie sagen, sondern auch, was sie niemals sagen.
Ja.
Und das sind zwei ganz einfache menschliche Sätze. Ich hatte Unrecht und...
Ich weiß es nicht.
Das ist vielleicht der schärfste Punkt in dieser ganzen Personenbeschreibung.
Findest du?
Ja.
Das Eingeständnis von Fehlbarkeit oder Unsicherheit würde ja das ganze Expertenimage zum Einsturz bringen. Der Text behauptet, der ganze Berufsstand lebe vom Ungefähren.
Okay.
Das ist eine absolut risikofreie Strategie.
Total. Und dieses Bild wird dann abgerundet durch die Beschreibung ihres Auftretens. Der Politologe liebt das Panel, das Mikrofon, das Stirnrunzeln und diese unglaublich ernste Miene.
Ja.
Und dann kommt dieser wunderbare, ironische Seitenhieb vom Autor. Es ist die Miene eines Menschen, der freiwillig ein Wahlprogramm gelesen hat.
Herrlich.
Man muss schon schmunzeln, aber es trifft etwas. Es ist eine Performance. Die Performance des tiefgründigen Erklärers.
Ja, es ist eine Inszenierung von Bedeutungsschwere. Das Stirnrunzeln signalisiert, ich denke über komplexe Dinge nach, die ihr nicht versteht. Aber keine Sorge, ich ordne es gleich für euch ein.
Genau.
Ob hinter dieser Performance dann aber wirklich eine greifbare, nützliche Erkenntnis für dein Leben oder für die Gesellschaft steht, das lässt der Text sehr bewusst offen. Und das leitet eigentlich perfekt über zum nächsten großen Vorwurf.
Genau, der da lautet, es ist eine Analyse ohne jede Handlungsanweisung.
Mhm.
Der Text spitzt das grandios zu. Der Politologe sagt alles, nur nicht, was jetzt konkret zu tun wäre.
Ja.
Er sieht den Aufstieg der Populisten, aber die konkreten Ursachen, die Ängste der Leute, die wirtschaftliche Not, die bleiben abstrakt. Er warnt vor der Erosion der Demokratie, aber er benennt nicht Ross und Reiter.
Das ist der Punkt.
Also nicht die Akteure, die das täglich befördern, und ich zitiere hier wieder, mit dummen Talkshows, falscher Rücksicht und Beraterverträgen.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Politologe, so die Satire, hat ein feines Gespür für Gefahren, aber nur, solange sie abstrakt bleiben.
Ah, okay.
In dem Moment, wo es konkret werden müsste, wo man Namen nennen, Institutionen kritisieren oder politische Fehler klar adressieren müsste, zieht sich die Analyse wieder ins Allgemeine zurück.
Mhm.
Die Gefahr wird auf einer Metaebene verhandelt, als Krise der liberalen Ordnung oder eben als Bröckeln der Mitte. Aber wer da genau bröckelt und wer den Meißel hält, das bleibt oft im Nebel.
Und das schützt natürlich.
Das schützt natürlich davor, sich mit jemandem anzulegen. Klar.
Um diesen Graben zwischen der Theorie und der schmutzigen, echten Welt zu zeigen, hat der Autor ja eine ganze Salve an Vergleichen parat, die es wirklich in sich haben.
Oh ja.
Er schreibt, ein Politologe ist wie ein Regisseur, der nie selbst einen Film gedreht hat.
Mhm. Wie ein Koch, der über Geschmack promoviert hat, aber noch nie ein Salzfässchen in der Hand hatte.
Autsch.
Und der ist wirklich fies. Wie ein Ballettkritiker, der Rückenschmerzen bekommt, wenn er nur das Wort Spagat hört.
Die sind unglaublich treffend, weil sie alle auf denselben wunden Punkt zielen.
Ja, total.
Es ist der Vorwurf des Urteilens ohne eigene Erfahrung in der Arena. Der Ballettkritiker muss den schmerzhaften Spagat nicht selbst machen, um ihn zu kritisieren.
Richtig.
Der Kochtheoretiker muss nicht schwitzend in der Küche stehen und riskieren, dass das Soufflé zusammenfällt.
Und der Politologe?
Und der Politologe muss keine Wahl gewinnen, keinen Kompromiss aushandeln und keine unpopuläre Entscheidung treffen, für die er dann von den Wählern abgestraft wird.
Es ist die ultimative Beobachterposition ohne Haut im Spiel.
Also was bedeutet das alles? Der Vorwurf ist glasklar. Hier wird über eine Praxis geurteilt, ohne das Risiko des Handelns und des Scheiterns jemals selbst eingegangen zu sein.
Genau. Man weiß alles besser, weil man nie beweisen musste, dass man es besser kann.
Und nach all diesen Schlägen, die der Autor ausgeteilt hat, führt er seine Argumentation zur finalen zynischen Pointe.
Okay.
Er stellt die simple Frage, und warum das alles?
Ja.
Und die Antwort, die er gibt, ist der Kernvorwurf der ganzen Satire. Er sagt, weil man mit Meinung Geld verdienen kann, solange sie wie Wissenschaft klingt.
Autsch.
Puh, das ist der Knockout.
Ja.
Es geht also gar nicht mehr um Erkenntnisgewinn für die Gesellschaft, sondern um ein Geschäftsmodell. Die Inszenierung von Expertise.
Genau.
Die wissenschaftliche Form, die Fußnote, die Fremdwörter, die ernste Miene ist wichtiger als der praktische Nutzen. Hauptsache, es klingt schlau und verkauft sich gut.
Verkauft sich gut in Talkshows oder als Beraterleistung. Genau. Damit wird der Bogen geschlossen zu all den Punkten davor.
Mhm.
Die reaktive Analyse, die nie daneben liegen kann. Die vage Sprache, die unangreifbar macht. Die fehlenden Handlungsanweisungen, die einen nie in die Bredouille bringen.
Okay.
All das sind laut Wörl nicht Schwächen der Disziplin, sondern die Zutaten für ihr erfolgreiches Geschäftsmodell.
Ein Modell, das auf dem Prinzip beruht?
Rede so, dass es klug klingt, aber sag nie etwas, das Konsequenzen haben könnte. Weder für dich noch für jemand anderen.
Dann ist die Zusammenfassung des Textes auch nur die logische Konsequenz. Politikwissenschaft, so das Fazit, ist die Wissenschaft vom Reden ohne Folgen.
Genau.
Sie bringt vielleicht Erkenntnis, aber keine Richtung. Sie liefert eine Erklärung, aber kein Ergebnis. Das ist ein vernichtendes Urteil.
Absolut.
Er spricht der Disziplin damit ja jeden gestaltenden Anspruch ab und reduziert sie auf eine reine Kommentatorenfunktion.
Und diesen Gedanken fasst er am Ende in ein letztes, sehr starkes Bild, das eigentlich alles sagt.
Und zwar?
Die Politologie, so der Schlusssatz, ist der große Chor im Theater der Demokratie, der ständig singt, aber nie ein Konzert bestreitet.
Das ist wirklich brillant. Besser kann man diese ganze satirische Kritik nicht auf den Punkt bringen. Erklär das mal, was meint er denn damit?
Denk an einen Chor in einer griechischen Tragödie. Er steht am Rand der Bühne.
Okay.
Er kommentiert das Geschehen, er beklagt das Schicksal der Helden, er warnt vor dem drohenden Unheil. Seine Gesänge sind voller Weisheit und Voraussicht. Aber was tut der Chor niemals?
Er greift nicht ein.
Er greift nicht in die Handlung ein. Er nimmt dem Helden nicht das Schwert aus der Hand. Er stellt sich dem Bösewicht nicht in den Weg. Er begleitet, er deutet, er untermalt, aber er handelt nicht.
Verstehe.
Er bestreitet kein eigenes Konzert. Er erschafft kein eigenes Werk. Er bleibt immer an der Seitenlinie. Und genau das ist das Bild, das Wörl von der Politikwissenschaft zeichnet. Eine passive, kommentierende Instanz.
Okay, fassen wir die Kerngedanken aus dieser Satire nochmal für dich zusammen. Wir haben dieses Bild einer reaktiven Disziplin, die immer erst hinterher schlau ist.
Mhm.
Wir haben das Porträt des Experten, der sich hinter einer komplizierten, formelhaften Sprache verschanzt, um ja nicht angreifbar zu sein, der viel weiß, aber nichts riskiert.
Richtig.
Und wir haben den Hauptvorwurf einer Analyse, die zwar klug daherkommt, aber ohne konkrete Handlungsempfehlungen bleibt und am Ende mehr eine Performance ist als ein echter Beitrag zur Lösung von Problemen.
Eine Wissenschaft vom Reden ohne Folgen.
Genau, verpackt als Geschäftsmodell.
Exakt. Und auch wenn das natürlich eine Satire ist, die gnadenlos überzeichnet, bleibt da doch eine Frage hängen.
Ja.
Wenn man diese Kritik mal für einen Moment ernst nimmt und die Polemik abzieht, dann führt das zu einer wirklich wichtigen Überlegung, die wir dir als finalen Gedanken mitgeben wollen.
Okay.
Die Frage lautet nicht, ob der Text fair ist. Die Frage ist, welche Art von politischer Analyse und Beratung würde eine Gesellschaft wie unsere denn wirklich voranbringen?
Und
wie müsste eine Wissenschaft aussehen, die nicht nur der kluge Chor im Theater der Demokratie ist, sondern vielleicht den Mut hat, selbst ein paar Noten zur Melodie der Zukunft beizusteuern?